herzlich willkommen zur Alarmstufe X Folge 8 mit Paul.
Ja, herzlich willkommen zusammen.
Und ich bin der Conny. Schön, dass du auch meinen Namen erwähnst. Nein, alles gut. Wir haben gerade ein bisschen technische Probleme gehabt, lieber Paul. Du bist ab und zu mal weg gewesen. Jetzt hoffen wir, dass es... Wir telefonieren ja gefühlt schon seit einer Stunde. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine SD-Karte mal frisch formatiert. Ich hoffe, dass die jetzt auch... Die hat nämlich... Mein Mischpult hat auch so ein bisschen gehakt. Aber ja, vielleicht liegt
an den Schwingungen zwischen Saturn, Venus und der Erde.
Ja, man kann ja gerade irgendwie heute Nacht, das letzte Mal, also wenn ihr das morgen hört, ist schon zu spät, Venus und Jupiter sind in einer Bahn, ne?
Tatsächlich super zu sehen, weil wir haben ja sternenklaren Himmel hier in Deutschland, also ja. Wer das verpasst, selbst schuld.
Ja, ist jetzt aber auch zu spät, wenn ihr das hört, weil heute, wo wir das aufzeichnen, ist der letzte. Ja. Ich habe ein bisschen mit Chat-Dingsbums OpenAI rumgespielt und habe einfach mal gefragt, dieses Chat-Programm, was ist der bekannteste UFO-Fall? Was glaubst du, was dabei rausgekommen ist?
Naja, die meisten denken eigentlich an den Roswell-Vorfall.
Richtig. Und ChatGPQ sagt, der bekannteste UFO-Fall ist wahrscheinlich der sogenannte Roswell-Zwischenfall von 47 in Roswell, New Mexico. Und es schreibt weiter, es wird behauptet, dass ein außerirdisches Raumschiff in der Nähe von Roswell abgestürzt ist und dass die Überreste des Schiffs sowie außerirdische Körper von der US-Regierung geborgen wurden. Die US-Air Force erklärte später, dass das abgestürzte Objekt tatsächlich ein Wetterballon war, der Teil eines geheimen militärischen Projekts namens Mogul war. Die meisten Wissenschaftler und Skeptiker betrachten den Roswell-Zwischenfall als Fehlinterpretationen und Fälschungen, die von Personen verursacht wurden, die aus finanziellen Gründen von dem Mythos profitieren wollen. Möchte diese künstliche Intelligenz einfach nicht, dass es UFOs gibt, oder?
Ja, aber halte ich fest, es ist ja eigentlich eine UFO-Flut in dieser Zeit gewesen. Also das ist halt nur der einzige Vorfall, der unglaublich weit in die Presse reingegangen ist.
Ich kann ja, also das ist schon interessant, also dieses ChatGPT oder wie das, ich kann es ja nicht aussprechen. Ich schreibe jetzt noch mal rein, schreibe mir einen UFO-Witz. Gucken wir mal, was passiert. Ich drücke Enter. Und jetzt ist der Cursor am Blinken. Mal gucken, was kommt. Manchmal dauert es ein bisschen, so wie bei mir auch viele Dinge einfach dauert.
Das Ding, das kann einfach alles, oder was?
Ja, ich habe mir tatsächlich hier auch schon Radiomoderationen schreiben lassen.
Kein Witz.
Nee, ist wirklich so, ja.
Ja, und es funktioniert.
Es funktioniert was? Fantastisch. Ja.
Ich könnt ihr da auch Hausaufgaben rausdrucken oder was?
Ja, ja, Lehrer haben jetzt ein Problem. Ja. Also Lehrer, klar, hier ist einer Doppelpunkt. Jetzt geht's los. Okay. Gut, es dauert ein bisschen hier, warte. Jetzt macht diese künstliche Intelligenz den Witz. Manchmal dauert es ein wenig länger. Warum landen UFOs immer in Feldern?
Weil der Untergrund da sanfter ist.
Nein. Weil dort das Hülsenfrüchte-System ist. Anspielung auf das bekannte UFO-Phänomen. Weiter ist er noch nicht. Phänomen der Kornkreise. Ah ja. Das ist natürlich so ein Witz. Okay. Wenn du den jetzt zu einer Boulevardzeitung schickst, dann kriegst du 10 Euro für und schreibst deinen Namen drunter, deinen falschen Namen drunter, damit du nicht dafür angeprangert wirst, morgen früh in der Kantine. Ja,
das Algorithmus, der die Kornkreise quasi mit den UFOs in Verbindung
bringt. Soll ich mal reinschreiben, was ist ein Kornkreis? Was ist ein
Kornkreis? Oh ja.
Was ist ein Kornkreis? Fragezeichen. So, jetzt irgendwie habe ich eine langsame Serververbindung dahin. Wir wollen aber jetzt nichts abbrechen. Er schreibt noch, ein Kornkreis ist ein mysteriöses Phänomen, bei dem Muster und Formen in Getreidefeldern erscheinen, die aufgrund ihrer Komplexität, Größe nicht von Menschenhand gemacht werden sein könnten. Es handelt sich um kreisförmige, elliptische oder geometrische Muster, die manchmal hunderte von Metern groß sein können. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie Kornkreise entstehen könnten. Einige Menschen glauben, dass sie durch außerirdische Aktivitäten verursacht werden, während wieder andere glauben, dass sie durch Naturphänomene Phänomene wie Wirbelstürme oder plasmatische Entladungen entstehen könnten. Es gibt jedoch auch Beweise dafür, dass viele Kornkreise menschengemacht sind, entweder als Kunstprojekte oder als Scherz. Kornkreise haben im Laufe der Jahre viel Aufmerksamkeit in den Medien und in der Popkultur bekommen und werden oft als Zeichen für außerirdische Aktivitäten und Geheimnisse der Menschheit interpretiert. Das haut mir die künstliche Intelligenz um die Ohren.
Und ich würde das sogar tatsächlich genauso unterschreiben.
Geil, oder?
Wahnsinn.
Das ist wirklich abgefahren. Also das ist, also ich muss sagen, wir haben einen Fall für euch mitgebracht und da habe ich auch die künstliche Intelligenz gefragt, ob sie den kennt.
Ist das dein neues Hobby oder
was? Ja, ich musste ja jetzt hier eine Dreiviertelstunde auf dich warten und habe gedacht, naja, was mache ich in der Zeit? Ja, und dann habe ich, ich habe tatsächlich andere Dinge gemacht. Aber ich bin irgendwie auf die Webseite und denke, jetzt guckst du doch mal. Und zwar, wir reden über Kenneth Arnold. Heute haben wir meinen UFO-Fall für euch. Und ich habe OpenAI gefragt, wer war Kenneth Arnold? Und weißt du, was er geschrieben hat?
Jetzt bin ich gespannt.
Kenneth Arnold war ein US-amerikanischer Pilot, der am 24. Juni 1947 die erste berichtete UFO-Sichtung in der Geschichte hatte. Arnold war zu dieser Zeit mit seinem Privatflugzeug in der Nähe des Mount Rainier in Washington unterwegs, als er plötzlich eine Gruppe von 9 fliegenden Objekten sah, die mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Luft flogen und sich auf eine Art und Weise bewegten, die für ihn unerklärlich war. Jetzt kommt's, halte ich fest, Paul. Mhm. Arnold beschrieb ihre Bewegung als saucer-like, also tellerförmig, was später zum Begriff Flying Saucers, also fliegende Untertassen, führte. Die Sichtung von Arnold war ein Wendepunkt in der Geschichte der UFO-Forschung und trug wesentlich dazu bei, dass das öffentliche Interesse an UFOs geweckt wurde. Das hat die künstliche Intelligenz mir geschrieben.
Es ist so auch so schön deutsch ausformuliert. Ich finde es total literarisch hochwertig. Und dann stimmt es am Ende auch noch. Unfassbar.
Voll anstrengend. Jetzt ist damit das alles erzählt. 7 Minuten. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja.
Jetzt verbindest du noch so eine Computer-Voice-Stimme mit dieser hochintelligenten Technologie. Und dann läuft der Podcast quasi von selbst.
Ey, stell dir mal vor.
Dann kannst du noch Charaktere vielleicht eingeben zu dieser Software, dann hast du noch ein bisschen Pro und Contra und dann können wir uns zurücklehnen und einfach nur noch abwarten, bis die UFOs kommen.
Das,
wäre aber auch langweilig, ne?
Also ja, aber wenn du so einen Podcast fahren würdest, ne, der dann irgendwie...
Hallo Paul, ich bin eine künstliche Gott. Intelligenz.
Ey, sag mal, hast du da noch langweilige Stimme dazu eingegeben oder was?
Nee, das ist ganz einfach der Google Translator. Und so wollte das auf Isländisch klingen.
Seit Paul Jäger Kervikrent.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es wird Zeit, dass die Alien-Technologie kommt. Das ist ja unfassbar.
Ey. Ja? Finde es doch schon super. Also.
Es gibt ja einen Film, da trinken die, das ist bei einem Marvel-Film.
Warte, hör mal.
Alarms Tufo ist der beste Podcast der Welt.
Das klingt aber wirklich ganz anstrengend.
Es ist jetzt, aber das klingt ja schon so, die klingt sehr gelangweilt. Also die ist ja so, lass mich doch in Ruhe. Ich habe keine Lust mehr ständig zu reden.
Ich Google. Bin auf Valium.
Okay, wir kommen doch vielleicht wieder zurück zum Thema, bevor das hier noch ausartet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Conny, was hast du?
Ich liebe
dich. Lasst mich in Ruhe, ihr Deppen.
Okay.
Okay, weiter im Programm.
Weiter im Text. So, zurück zur Ordnung. Zurück zur Ordnung. Kenneth Albert Arnold, geboren am 29. Mai 1915 in Minnesota und gestorben am 16. Jänner, wie der Österreicher sagt, 1984 in Bellevue. In Bellevue war ich schon mal. Das ist in Washington State. Sehr hübsch da. Da ist auch die Expedia-Zentrale zum Beispiel. Und da ist auch Microsoft um die Ecke.
Es ist halt auch der Ort, wo die allerersten Atombombenversuche gemacht worden, aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich auch noch im späteren Verlauf dieses Gesprächs.
In Bellevue?
Nein, beim da wo das gesichtet wurde, diese UFOs. Ne?
Ach so, ja. Weil das liegt ja in King County bei Seattle. Jeder, der mal in die Staaten fliegen soll, dem kann ich wirklich empfehlen. Seattle, Megastadt, ist total schön da oben, alles voller Wälder. Ihr könnt mal bei Boeing gucken gehen, die größte Flugzeugkarte der Welt. Das ist auch wirklich interessant. Der Lake Washington, ist einfach alles schön da oben. Mhm. Wirklich schön. Und es ist ja einfach mal hinfliegen. Auch mit einer Cessna.
Was halt auch sehr spannend ist, es ist jetzt nicht ein UFO wie beim Roswell-Fall abgestürzt oder so. Hier wird ja von einer Kette von 9, also eine Flugformation, die in einer Reihe aufgestellt ist, gesprochen.
Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
Aber ruhig mal weiter im Text. Ich habe da noch einiges dazu zu sagen.
Nee, also es gibt jetzt nicht ganz so viel, also doch, es gibt schon viel. Er hat zum Beispiel gesagt, als ich beschrieb, wie sie flogen, sagte ich, dass sie fliegen, wenn du einen Teller nimmst und ihn übers Wasser springen lässt. So hat er das beschrieben. Die meisten Zeitungen missverstanden das und zitierten ihn falsch. Sie schrieben, dass er gesagt hätte, sie waren tellerartig und sie flogen in einer Art von Tellern. Und also er hat damals am 24.06.47 diese 9 ungewöhnlichen Flugobjekte in den Wolken gesehen und er sagte dann, er habe die Zeit gestoppt und schätzte ihre Geschwindigkeit auf 1200 Meilen pro Stunde und jetzt kommt der Rechendoktor, das sind rund 1900 km/h. Und zuerst habe er so eine Art Lichtbälle erkannt, bis er halt näher rankam. Ich weiß ja nicht, mit was er damals da geflogen ist, aber ich glaube nicht, dass die damals, ist ja egal. Und die ersten Berichten beschrieben diese 9 Objekte als flache, tellerartige Scheiben und ein Objekt als flach und fledermausartig oder so sichelförmig. Es gibt sogar ein Foto davon. Wenn ihr Kenneth Arnold eingebt und die Worte UFO und dann kommt ihr auf einen Artikel der Welt und die Welt hat Bilder davon veröffentlicht. Die können wir natürlich nicht veröffentlichen, weil wir das Copyright nicht haben.
Und ich verweise auf den Film Phenomenon, der ist rausgekommen 2020. Ich habe dir den Trailer dazu geschickt.
Ich habe den Film gekauft, ich habe den zu Hause.
Ist auch auf Englisch in freier Form zugänglich auf YouTube.
Ja.
Und dieser Vorfall reiht sich eben in viele Vorfälle ein, die alle zu diesem Zeitpunkt waren. Und es wissen die wenigsten Menschen, was für eine Anhäufung von Vorfällen es einfach zu dieser Zeit, in diesen paar Monaten 1947 in dieser Region, sei es jetzt Richtung Area 51 oder halt eben mehr hoch Richtung Seattle, da wo eben dieser riesige Mount Rainier ist. Also ihr solltet euch, wenn ihr euch mit diesem Fall beschäftigt, auch mal geografisch kurz so ein bisschen zurechtfinden und in der Nähe befindet sich ja auch noch der Mount Shasta, wenn euch das ein oder andere sagt. Und jeder, der mit dem Thema UFO und Mount Shasta mal ein bisschen recherchiert hat, der hat mit Sicherheit das ein oder andere da auch vielleicht sogar schon mal dazu gehört. Ich weiß nicht, Conny, ob du schon mal davon
bist. Ich habe schon mal von Mount Shasta gehört. Darf ich nochmal kurz auf den Film des The Phenomenon kommen?
Ja.
Also nur mal ganz kurz, dass die Leute wissen, um was es da geht. Es ist ein Doku-Film von James Fox aus dem Jahr 2020 und der hat 3 Filme schon gemacht. Ne? Also ich hab davon den Phenomenon gekauft und er hat halt Interviews mit dem Senator, mit dem ehemaligen Senator Harry Reid, ne? Den Justus Maria Josef, das war aber vom Staatschef des Weißen Hauses von Clinton, mit John Podesta spricht er und dem ehemaligen stellvertretenden Unterstaatssekretär für Verteidigungsnachrichten Christopher Mellem, die kommen alle drin vor, sowie der ehemalige Gouverneur von New Mexico, dem Jacques Vallée, kommt auch drin vor. Ja. Und Journalisten. Und im Film Geht er, ja, wird Harry Reid nach Beweisen gefragt und er antwortet, ich sage, dass das meiste davon nicht das Licht, ja, also, wie soll ich das übersetzen?
Ja,
wie übersetze ich das? Das ist, bei mir hängt es gerade so im Kopf. Auf jeden Fall ist es ein guter Film, den man sich angucken sollte.
Ja, es ist vor allem halt ein Film, der sich zur Aufgabe gemacht hat, wenn jetzt ein UFO Neueinsteiger, um mal dieses Wort irgendwie zu generieren, jetzt in dieser Gegenwart 2023 sagt, hä, wie ist denn das mit den UFOs? Hätte doch schon längst mal irgendwas irgendwie in der Presse sein müssen. Kann doch gar nicht sein. Und dieser Film hat sich zur Aufgabe gemacht, und es sagt der Film auch ganz am Anfang, wir müssen, um das Thema verstehen zu können, in die Vergangenheit reisen, in das Jahr 1947, 45 nach dem Krieg, wo hunderte von verschiedenen Phänomenen, also auch UFO-Phänomenen, entstanden sind, mhm, und die Geschichte der Geheimhaltungsform, warum das dann alles so nach und nach passiert ist, warum das geheim gehalten, mhm, wurde, mhm, warum sich das bis 50 Jahre, 70 Jahre mittlerweile sogar, in diese heutige Zeit vielleicht geheim gehalten wurde, wie sowas möglich ist und welche ganz verschiedenen krassen Phänomene es einfach zu der damaligen Zeit gab und wie gehypt dieses Thema einfach war. Es war einfach überall, Hunderttausende von Leuten haben irgendwas gesehen, haben eigentlich nur noch abgewartet, bis der Pressesprecher des Weißen Hauses irgendwann sagt, ja, also jetzt sagen wir es halt, sie sind da. Aber es kam halt ganz anders und das wird halt total klasse in diesem Film dargestellt.
Er sagt übrigens, ich sage, dass das meiste davon noch nicht das Licht der Welt erblickt hat. So. Und ja, der Film enthält Filmmaterial und Archivinterviews mit Kenneth Arnold, der nach seiner Sichtung von 47 halt, wie gesagt, den Begriff Untertasse prägt. Also er kommt halt auch drin vor.
Ja.
Und das ist wirklich ein spannender Film. Ich habe den einmal gesehen, auch ich glaube, es geht sogar um den Ariel-Schulvorfall, ne? Der, ja, kommt, der wird auch behandelt und der Randall-Schulvorfall wird behandelt. Ja, den gibt's auf YouTube und ich habe ihn damals bei iTunes gekauft. Da hatte er nämlich deutsche Untertitel. Ich finde, die ganzen UFO-Filme kann man bei iTunes kaufen, weil sie da deutsche Untertitel haben.
Und der Fall an der australischen Schule. Und die haben halt diese Kinder, die damals diese UFOs und Außerirdischen tatsächlich gesehen haben, nochmal ins Interview geholt, jetzt quasi 50 Jahre später. Die sind jetzt erwachsen und sprechen da halt auch drüber, wie das damals war. Die Schulleiter sprechen darüber, dass ihnen befohlen wurde, die Klappe zu halten, wer da kam, warum die da kam, warum sie bis heute einfach auch geschwiegen haben, warum sie denken, heute, jetzt in der jetzigen Zeit, kann man etwas offener darüber reden. Mhm. Das ist eine Anhäufung von Phänomenen, von Zeugen, von etwas geschichtlich strukturierter Analyse, warum das alles halt letztendlich doch irgendwie anscheinend geheim gehalten wurde. Also unfassbar schön anzusehen und halt auch zum Teil sehr abgefahren, wenn du dir überdenkst, dass das seit 70 Jahren das Phänomen einfach unterm Tisch ist.
Ne? Ja. Es ist sehr spannend. Also auch in der letzten Zeit geht ja auch schon viel wieder los. Das müssen wir bei in der nächsten Hauptfolge besprechen. Es gab auch Neuigkeiten zu Schmierschadel.
Ja, es gibt gerade überall Neuigkeiten. Aber hast du noch was zu dem Fall, dann würde ich nämlich noch ein bisschen intensiver
Ich würde gerne drauf eingehen, weil das war ja auch ein Fall, den Project Blue Book behandelt hat.
Mhm.
Die Serie gibt es übrigens bei RTL Plus. Kann man sich ruhig mal angucken. Und für alle, die Project Blue Book, was ist Project Blue Book, ist die große Frage natürlich. Ich habe die AI gefragt, was Project Blue Book ist. Und sie hat es mir folgendermaßen zusammengefasst. Project Blue Book war ein von der US Air Force betriebenes Programm, das von 52 bis 69 durchgeführt wurde, um Berichte über UFO-Sichtungen zu sammeln, zu untersuchen und zu bewerten. Während des Programms wurden etwa 12.000 Fälle von UFO-Sichtungen untersucht und die meisten wurden als erklärt unerklärbar oder als Fehlinterpretation natürlicher Phänomene, man muss auch sprechen können, oder von Technologie identifiziert. Das Ziel vom Blue Book war, das öffentliche Interesse an UFO-Sichtungen zu mildern und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu beeinflussen, indem man erklärte, dass es keine Beweise dafür gibt, dass UFOs von außerirdischen Lebensformen stammen. Während des Projektes gab es jedoch zahlreiche Kontroversen und Vorwürfe, dass die US-Regierung Informationen über UFOs zurückgehalten hat. Heute wird Project Blue Book von einigen als Teil einer größeren Verschwörungstheorie betrachtet, die besagt, dass die Regierung Beweise für die Existenz von außerirdischen Leben unterdrückt hat. Also es gab es ja wirklich, die Fälle kannst du auch alle komplett im Netz runterladen. Ich glaube bei theblackvalued.com, da sind die kompletten Fälle online. Ich habe das Dokument auch da, es sind unzählige Seiten. Und die Serie ist einfach sehr spannend. Es gibt aber auch Fälle, die, das ist auch in der Serie so gemacht worden, dass Dinge, die nicht erklärbar waren, dann unter den Tisch gekehrt wurden von offizieller Stelle.
Es wurde
und wir reden ja hier von den 60ern, ne? Also von den 50ern und 60er Jahren.
Auch in dem Film Phenomenon total herausragend erklärt, wie diese, um zum Roswell-Vorfall nur ganz kurz nochmal eine Analogie zu bilden, wie diese Fotos entstanden sind, wo dieser Colonel irgendwas, diese Plastikfolie da in diese Kamera hält. Ich denke, jeder von euch hat dieses Bild vor Augen. Und dann aber auch absichtlich dieses Foto gestellt wurde mit Luftballon oder Ballonmaterial.
Ja.
Das wird da alles auf den Tisch gebracht in dieser Dokumentation, wie das absichtlich in einen Ballon Phänomen umgewandelt werden musste und so weiter und so fort. Ich meine, das klingt wirklich erstmal für den einen oder anderen hart, das zu hören, aber es gibt tatsächlich eine Anhäufung von Filmen, Dokumentationen, Dokumente zu runterladen, wie du gerade gesagt hast, die halt tatsächlich alles darauf hinweisen, dass es vermutlich so abgelaufen ist.
Das ist total krass.
Was aber noch viel krasser ist und nicht in dieser Dokumentation drin vorkommt.
Okay, jetzt wird's spannend.
Letztendlich. Okay, let's go. Ja, es geht was ab, sagt ihr. Und zwar diese Anreihung von diesen UFOs, diese 9 Stück hintereinander, beziehungsweise diese Hotspots von UFO-Sichtungen, hat sich einer mal zur Aufgabe gemacht und hat dann festgestellt, dass es einfach ganz explizite Punkte auf unserem ganzen Planeten gibt, in denen sich die UFO-Sichtungen extremst häufen, beziehungsweise es Gebiete gibt, wo einfach nie welche zu sehen sind.
Mhm.
Und dann hat sich dieser Kollege natürlich auch mal so eine Art Grafik aufgebaut, wo diese Punkte halt sind, und hat 2, 3 Sachen festgestellt, die sehr, sehr spannend sind. Das erste ist, sie sind in regelmäßigen geometrischen Formen auf unserem Planeten abgebildet, nämlich überall da, wo unser Magnetfeld am stärksten oder eine bestimmte Richtung zeigt.
Okay.
Zweitens, sie sind überall in der Nähe von, in Anführungszeichen, Vulkanen oder großen Bergen, wie beispielsweise Mount Rainier, Mount Shasta.
Ich glaube, den sagt man Mount Rainier.
Rainier. Ich sage immer der Rainier.
Der Rainier. Lass es beim Rainier bleiben. Rainier ist so eine Art Hessisch, das finde ich auch gut.
Der Mount Fuji, wo die Pyramiden sind. Also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte.
Ey, Pyramiden, hast du gesehen? Heute ist bei Grenzwissenschaft aktuell erschienen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die haben einen neuen Gang gefunden in der Gizeh-Pyramide und haben auch ein Video gemacht dazu.
Oh,
sehr interessant.
Ei, da kommen wir dann später vielleicht gerne mal drauf.
Später, okay. Mach mir in der
nächsten. Ja, das startet ein komplett neues Fass, was du da gerade aufgemacht hast. Aber gut.
Oh, okay.
Und halt auch solche Punkte wie zum Beispiel Bermuda-Dreieck, das Drachendreieck auf der chinesischen Seite gegenüber, genau 180 Grad auf der Planeten gegenüberliegenden Seite.
Ja.
Dort, wo halt auch immer irgendwelche Sachen verschwinden, krasse Wetterphänomene sind.
Aha.
Was letztendlich bedeutet, dass es sein könnte, dass zum einen sich in der Nähe dieser Häufungen, Ballungsgebiete und auch dieser Berge eventuell unten drunter hochentwickelte Zivilisationen befinden. Auch so krass, wie das klingt, aber davon gibt es sehr viel Material auch mittlerweile global zu hören. Und dass es sozusagen UFO-Straßen gibt. Warum? Weil halt gewisse Magnetfeldlinien.
Also du meinst maximal, so wie im Flugverkehr so eine Luftfahrtstraße, um es auf Bundesbehördendeutsch auszudrücken, gibt es auch eine UFO-Luftfahrtstraße. Das ist ja interessant.
Und deshalb auch eine Kette von 9 oder manchmal auch 20 UFOs, die hintereinander, wie auf der Autobahn die LKWs, hintereinander die Route entlang pezen. Und das in regelmäßigen Abständen und deshalb auch in regelmäßig gehäuften Sichtungen und sag ich mal, am ehesten zu findenden Informationen über diese eventuell vorherrschenden Zivilisationen gibt's aktuell eigentlich bei Mount Shasta. Also da gibt's so viel Material, dass es wohl anscheinend wirklich da unten drunter eine hochentwickelte Zivilisation schon seit Hunderttausenden von Jahren gibt, die da auch in aller Ruhe lebt, sich aber wohl in dem Zuge zu Wort gemeldet hat, als es losging mit diesen Atomversuchen, weil, wie Einstein schon gesagt hat, man weiß nicht, in welchen Welten man noch was zerstört, wenn man eine Atombombe zündet. Das kann nicht nur in unserer 3D-Welt sein, es kann auch noch andere Welten betreffen. Und genau da ging es los, 1940, mit den Hunderten und Tausenden von von UFO-Sichtungen während den ersten Atomsprengversuchen.
Lieber Gott.
Ja?
Also das mit dem Mount Rainier und dass da angeblich was unten drunter ist, das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Das habe ich schon mal irgendwo gelesen, schon mehrfach sogar. Da scheiden sich ja auch die Geister, ne? Man weiß ja wirklich nicht, was geht da eigentlich ab. Und ich sag dir ganz ehrlich, da muss ich jetzt ein bisschen Mischer sein, ich kann es mir nicht vorstellen.
Warum?
Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass unter so einem Vulkan, was es ja noch ist, irgendwie eine Zivilisation lebt. Kannst mir einfach, so sehr wie ich daran glauben möchte, ich meine, ich mache auch einen Paranormal-Podcast und so, ne? Und ich beschäftige mich viel mit solchen Geschichten wie Poltergeister, ganz spannendes Phänomen ist Andrew Dawson gerade. Weißt du, ob du es mitbekommen hast, ist ein TikToker gewesen, der eine Art Riesen gesehen hat auf einem Berg in Kanada, was er noch nie gesehen hat. Und dann hat er wohl auch ein UFO gesehen. Das Video habe ich aber eigentlich eher als eine 747, die im kalten Wind fliegt und halt ganz normale Abgasstrahlung hat, identifiziert. Also ich würde nicht sagen, dass es ein UFO ist. Dann wird er wohl beschattet und angeblich ist der kanadische Service, Secret Service, CSIS, glaube ich, und die CIA hinter ihm her. Und irgendwann macht er ein Update-Video, wo er andauernd zu einer Person schaut, wo er das Gefühl hat, der wird unter Druck gesetzt, dass er sagt, ey, das war alles fake, was ich da erzählt habe. Mhm. Und dann gibt es kein Video mehr von ihm. Und dann ist jetzt wohl auch bestätigt, dass er leider verstorben ist letztes Jahr. Plötzlich. Und eine ganz mysteriöse Geschichte. Eine ganz mysteriöse Geschichte, wo jetzt die einen sagen, jo, wir wissen, wo das aufgenommen ist, da oben ist eine Wetterstation, du musst nur von einem anderen Winkel rangehen, dann sieht es so und so aus. Da weiß man halt auch noch nicht, was da Masse ist. Ne? Aber es ist eine ganz, ganz, ganz creepy Geschichte und da geht es halt auch so ein Stück weit um UFOs und deswegen, ich will das ja alles auch glauben und ich finde es auch spannend, deine Theorie, dass da was drin ist, aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt hier durch den Spessart fahre und da ist eine Höhle und da gehe ich nahe und da kommt mir irgendwie ein Reptiloid entgegen. Was natürlich überzeugt mich eines Besseren.
Die Frage zum Beispiel, die stellen würde, glaubst du das eher, ist nicht möglich aus der Tatsache herausgeschuldet, dass wir es eigentlich schon längst hätten dann mitkriegen müssen? Oder sagst du, es ist eher nicht möglich, weil du sagst, unter der Erde, wie soll da eigentlich Leben herrschen?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass unter der Erde Leben herrscht. Ja, also jetzt Maulwürfe leben auch unter der Erde. Aber Quatsch beiseite. Ich kann mir das schon, also nein. Wenn meine, in Deutschland wäre es natürlich gesetzlich geregelt, da wäre es schon mal schwierig, da schließe ich das komplett aus. Also das geht ja mal gar nicht. Aber in den Staaten würden sie es uns natürlich verheimlichen, das ist natürlich klar. Aber ich kann es mir einfach nicht bewusst vorstellen, dass du unter die Erde gehst und da soll dann irgendwie, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über irgendwelche Gärten, ne, die unterirdisch sind und Pflanzen, die da irgendwie sind und auch, ich glaube, der Whistleblower Tim hat da auch mal was erzählt von unterirdischen Aktivitäten. Ich will das alles glauben, aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Weil eine riesige, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, da unten ist irgendwie, du brauchst ja Licht, du brauchst ja, also um was zu wachsen, brauchst du Sonnenlicht und so Geschichten. Frischluft, Wasser kann ich mir noch vorstellen, das kommt irgendwo aus dem Gestein, alles gut. Aber also so, vielleicht bin ich einfach zu blöd.
Ich sag mal, also du sagst jetzt quasi, du kannst es eher weniger vorstellen, weil einfach die geologischen Gegebenheiten dafür sehr unrealistisch oder unwahrscheinlich sind.
Und das war du hättest jetzt aktives Zuhören, sehr schön, ja.
Oder sagst du, doch vielleicht, es liegt vielleicht auch daran, man hätte es mittlerweile mit unseren ganzen Radargeräten und so hätte man doch eigentlich schon längst mitkriegen müssen, dass da ohne Hege wie Bewegung was los ist. Und
ja, wahrscheinlich kriegen wir es auch mit, nur die Zivilbevölkerung kriegt es halt nicht mit, aber wahrscheinlich der militärische Geheimdienst und der militärische Abschirmdienst. Ich meine, die Staaten haben wie viel Geheimdienste? 20? Wie viel Geheimdienste hat Deutschland? 5? Ich weiß es nicht. Die sich mit sowas beschäftigen könnten. Also ich kann, ja, wenn dann, aber es hat auch, vielleicht ist es ja auch so. Aber ich finde es halt irgendwie schwierig, sich vorzustellen, dass du dein ganzes Leben lang unter so einem Vulkan sitzt.
Also du glaubst schon eher, das Problem ist noch nicht mal die Geheimhaltung, sondern eher die geologischen Gegebenheiten. Du bräuchtest ja irgendeine Artificial Sun, also so eine künstliche Sonnenenergie, ja, ein bisschen wohliges, helles, ja, Gefühl und nicht nur irgendwie ein Loch, wo irgendwie, ja, 3 Hochhäuser drin sind mit dem UFO-Landeplatz. Das müsste halt, also das, da tue ich mir selbst persönlich auch schwer,
sehr
mit
schön,
dem Gedanken daran, aber dass diese Spezies so krass viel weiterentwickelt sind und vielleicht das ein oder andere mit einer total uns noch fast unvorstellbaren Technologie sich einfach da in einer gewissen Art und Weise wie in so einem unterirdischen riesigen Dome mit einer künstlichen Lichtquelle, die noch nicht immer aufwendig ist, sondern einfach eine Technologie ist, die uns noch nicht begreifbar ist, aber das Ganze überhaupt kein großes Problem ist, so dass du da unten dein perfektes Klima, deine Spezies angepasst hast mit der richtigen Temperatur, dein Urwald, wo wunderschöne Wasserfälle im grünen und im hellen Licht erscheinen, mit ein paar coolen Unterkünften, die einfach dementsprechend, was du teilweise in dem einen oder anderen Science-Fiction-Film halt oder auf einem Marvel-Film vielleicht schon mal gesehen hast, dann vielleicht doch das Ganze ermöglichen. Also ich sag mal, die Science-Fiction-Filmwelt wimmelt's ja nur von Beispielen, von irgendwelchen krassen Ideen von Städten und Atmosphären, die teilweise unter der Oberfläche in mikroskopisch großen und kleinen Welten ermöglichen und Häuser, die sogar lebendig sind und ein eigenes Bewusstsein haben. Also einfach Sachen, die unter anderem beispielsweise auch im aktuellsten Kinofilm vom neuen Marvel-Film, ihr habt mit Sicherheit die Reihe mitbekommen mit der Ameise und der Wespe und so. Ne?
Ich jetzt also, weniger, weil ich gar nicht weiß, um was es da geht. Ist nicht so mein Zeug.
Aber da gibt's gerade den Trailer, der läuft. Das kann man schon mal gucken. Der läuft gerade im Kino. Diesen Trailer einfach mal nur angucken. Nicht mal ins Kino gehen. Und ihr wisst, bildlich gesehen, was eventuell tatsächlich unter so einem Berg oder unter einer Oberfläche vielleicht doch möglich ist.
Spannend. Das ist schon spannend.
Aber es ist natürlich, wenn es wirklich so ist, eine erschlagende Vorstellung, was aber noch nicht mal so außergewöhnlich sein muss, weil ich bilde immer gerne die Analogie zu dieser Zivilisation, die irgendwo im Indischen Ozean vor sich hin lebt und auf dieser einsamen Insel vor sich hin, ich sag jetzt mal, sich hin entwickelt mit Pfeil und Bogen und ein bisschen Klamotten und ein bisschen Bananenbäumen und was weiß ich. Aber eigentlich, haben die einen Schimmer, diese Zivilisation, was noch alles außerhalb ihrer Insel möglich ist? Sind nicht unsere Flugzeuge und Helikopter, die so alle 2-3 Mal die Woche drüber fliegen, nicht UFOs für die?
Ja, und ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Da gibt's übrigens, da habe ich jetzt was im Fernsehen drüber gesehen. Ich weiß gar nicht, wo. Das heißt jetzt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt war. Auf jeden Fall habe ich mal was im Fernsehen darüber gesehen. Ich glaube bei Discovery oder ich weiß es nicht mehr. Da waren sie auch auf so einer, da gibt es ja noch so eine Zivilisation, die ganz tief im Regenwald in Brasilien irgendwie lebt.
Ganz genau.
Und für die, ja, das ist ja Wahnsinn.
Ja, die haben, wie sollen die sich denn vorstellen, was Netflix oder WLAN ist? Das ist unvorstellbar für so eine Zivilisation. Warum kann es da nicht sein, dass es noch etwas gibt, was in gleichermaßen für uns Menschen dieselbe Analogie bildet, unvorstellbar für uns ist, wie beispielsweise eine Zivilisation, die unter einem Vulkan lebt. Oder unter einem Berg, lass mal den Vulkan bis beiseite.
Ja, ich verstehe deinen Ansatz. Ja, ist ein spannender Ansatz. Also ich finde es halt schwierig. Aber gut, okay, gehen wir davon aus, es ist so, wie es ist. Aber was machen die da die ganze Zeit?
Okay, selbe Analogie, weil die Indianer, wollte ich schon sagen, die Zivilisation in Brasilien oder mit dem Indischen Ozean fragen sich, was machen die Menschen eigentlich die ganze Zeit?
Ob die, ja, ist ja gut, okay, ja.
Weißt du was, Schwein? Was ist es denn, was wir machen? Wir entwickeln uns weiter, wir erforschen weiter die Welt, wir wollen immer mehr, wir wollen Macht, Reichtum, Entwicklung, Fortpflanzung, Essen, Trinken, Spaß, führt es ins Unendliche weiter. Das will jede Spezies, jede entwickelnde, fortschreitende Zivilisation immer weiter und jeder auf dem jeweiligen Level halt einfach, ne?
Ja.
Das war jetzt philosophisch, ich weiß.
Aber ja, es ist sehr, sehr philosophisch.
Ja, aber das Spannende wäre halt wirklich, was wollen die? Die wollten mal gucken, was wir Menschen da 1947 treiben, als wir die Atombomben gezündet haben. Dann haben die sich gedacht, Menschenskinder, was treibt ihr da eigentlich, ihr Menschen? Ja, wir haben bisher ganz entspannt unseren Berg und unser hier überall in der Nähe. Und auf einmal fangt ihr an, mit Technologie rumzualbern, bei der ihr noch nicht mal ansatzweise einen Funken Ahnung habt, in welchen Welten ihr gerade was zerstört. Und das wiederum ist ja auch das typische Thema, das in tausenden, sage ich schon, Dokumentationen und auch bei dem großen Press Club Event 2001 erwähnt wurde, nämlich alle Militärzeugen, die es da gab, haben alle gesagt, diese komischen UFOs, keine Ahnung, wer es ist, die kommen, schalten alle unsere Atomwaffen ab und hauen wieder ab. Warum wohl? Ich glaube nicht, um uns zu beängstigen, uns unsere Waffen zu nehmen, uns schwach dastehen zu lassen. Ich glaube vielleicht fast eher, um dafür zu sorgen, dass wir uns nicht selbst zerstören.
Ja, das ist ja, Rendlesham Forest ist ja ein gutes Beispiel, da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, wo sie die ganzen Raketen abgeschaltet haben.
Das gibt das auch in der Dokumentation, in hunderten von Fällen, sowohl auf amerikanischer, russischer als auch chinesischer Seite, gab es überall diese Vorfälle. Und das muss letztendlich halt auch zu denken geben. Und das macht auch wiederum Sinn, dass natürlich die ein oder andere Militäreinheit das eher als Bedrohung angesehen hat. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Da sitzt dann so ein Colonel, da kommt da so ein Lichtding, alles geht aus. Dann denken die so, die wollen uns jetzt gleich angreifen, ja. Wir müssen alles geheim halten, wir müssen mal gucken, das kann so nicht weitergehen, ne?
Sau interessant.
Und das ist letztendlich zurückzuführen auf, in Anführungszeichen, den Entwicklungsstand einer Zivilisation.
Aha.
Ist es sinnvoll, aus, sag ich mal, soziologischer Perspektive zu sagen, ja, wie intelligent, wie schlau stellt sich denn diese menschliche Spezies an, das sofort als Bedrohung zu sehen? Analogie, wie gehen wir denn in den Indischen Ozean, landen dort mit unserem Helikopter, dann sehen wir da diese ganzen, Anführungszeichen, Ureinwohner mit Pfeil und Bogen gerichtet auf unseren Helikopter, ist ja so, ist ja nachgewiesen. Dann sagen wir als menschliche Zivilisation, sag mal, Wie dumm sind die eigentlich? Wollen die nicht mal ihren Pfeil und Bogen zur Seite legen und mal ein Gespräch mit uns anfangen? Aber ich sag dir was, wir sind auf derselben Ebene gegenüber dieser hochentwickelten Zivilisation, die eventuell uns retten will oder uns ein Gespräch anfangen will, nicht viel besser.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt. Hm.
Bis jetzt. Vielleicht tut sich ja jetzt.
Aber was ist denn dran an diesen angeblichen Geschichten, dass Reagan und Co. alle schon Gespräche mit denen geführt haben? Es gibt ja diesen Fall, ich weiß nicht, welcher Präsident es war es Reagan, der
Eisenhower.
Oder Eisenhower, der auf irgendeiner, der auf irgendeiner Veranstaltung war und dann war er für 24 Stunden weg. Und in der Zeit hat er angeblich auf der Area 51 mit einer außerirdischen Zivilisation Kontakt gehabt und gesprochen und kam dann wieder und dann hieß es, er war beim Arzt. Tja, so ungefähr
Zähne,
geht.
Zähne kontrollieren.
Ich muss mir das, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber so, so ist ja die Geschichte.
Ja, ist so, wirklich irgendwie. So, ja.
Meinst du, der ist...
Ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich persönlich meine mich dran erinnern zu können, dass es tatsächlich Dokumente und auch Videoaufnahmen von dieser Szene gegeben haben soll und muss. Eisenhowers Tochter, die es ja auch gibt, die in der UFO-Szene auch sehr bekannt
ja,
ist.
Ja,
Laura stimmt. Eisenhower heißt die, glaube ich.
Ja.
Bitte einfach mal nach dieser Frau recherchieren. Die hat hunderte von Interviews, Podcasts online, in der sie beschreibt, wie sie es selbst zum Auftrag gemacht hat, das zu reparieren, was quasi ihr Vater eigentlich in Anführungszeichen in einer großen Problematik zurückgelassen hat, weil Eisenhower war, denke ich, in dieser Situation auch verständlicherweise überfordert. Stellt euch mal vor, da landen ein paar auf der Area 51, die sehen noch so aus wie wir und sagen, also hört zu, ihr schafft jetzt mal eure ganzen Atomwaffen weg, ja, benehmt euch mal ordentlich und wenn ihr so brav bleibt, dann geben wir euch vielleicht auch die und die Technologie. Und das gegenüber einem ein oder anderen Militärkörnel. Wie wird die ganze Geschichte wohl zu Ende gegangen sein? Die werden gesagt haben, ihr wollt uns doch entwaffnen, haut wieder ab. Das ist natürlich eine krasse Story, die eventuell der Eisenhower genauso mitbekommen hat und wodurch sich ein größerer Konflikt erst entwickelt hat und auch eine gewisse Geheimnistuerei.
Ich bin hier gerade auf eine sehr interessante Webseite gestoßen, eisenhowerlibrary.gov, ne? Da ja. Gibt's ein Dokument. Und das heißt UFOs and the Flying Saucers, Eisenhower Dwight, Papiere nach der Präsidentschaft 61 bis 69, 64, Hauptaktenreihe, Box 32, DA 1 bis 5, heißt Geschichte über Eisenhower und die fliegenden Untertassen. Mhm. Dann gibt es eine Hauptkartenreihe, da steht drin wohl, dass es bestritten wird, dass der Kontakt mit UFOs hatte oder extraterrestrischen Wesen. Dann gibt es eine nächste Box in dieser Library, die steht drin, eine Behauptung, Eisenhower habe auf der Edwards Air Base, war nicht auf der RF, der war auf der Edwards Air Force Base, ja, UFO-Raumschiffe gesehen. So, 1966, Box 14, Öffentlichkeitsarbeit und Autogramme. Und okay. Hier ist auch ein Brief drin mit einem, von einem Kind mit Hinweisen auf UFOs. Dann geht's weiter, es geht unzählig so weiter. Es geht wirklich unfassbar viele Dokumente in dieser Library. Hier ist auch interessant irgendwie, was dann noch, also zum Beispiel hier, Tagung auf dem Giant Rock Airport Kaliforniens zur Untersuchung von UFOs. Ein Telegramm wurde von dem Präsidenten weder gesehen noch beantwortet. Da kam was aus dem Verteidigungsministerium. Dann gibt es eine weitere Akte, die beschäftigt sich mit erdumkreisenden Satelliten, Raumfahrt und sowie fliegende Untertassen, Outer Space. Ey, sau interessant. Und genau, und im Urlaub von Palm Springs war das. Genau. Gerüchte über fliegende Untertassen aufgrund von Geheimflugzeugen. Sau interessant. Das kann man alles im Internet nachforschen. Man muss einfach nur mal sich hinsetzen und die Suchmaschine des Vertrauens. Die Bild-Zeitung hat sogar auch einen Artikel drüber geschrieben.
Und selbst auch das kann natürlich gefälscht sein. Ich finde die Quelle von der Tochter, glaube ich, müsste sein, Laura Eisenhower am intensivsten und vertrautesten war. Warum sollte sich eine Tochter den Arsch aufreißen, irgendwas, was mit UFOs zu tun hat und irgendwie den Vater von ihr irgendwie vorbelastet hat? Warum sollte ich mir diesen Act machen und mich so bescheuert im Internet darstellen? Also damit kannst du weder Geld verdienen noch irgendein anderes Ziel verfolgen, außer irgendwie die Motivation der Familie halt irgendwas gerade zu rücken und recherchiert mal selbst nach diesen Interviews mit dieser Frau, die hat persönliche Briefe natürlich von dem Herrn Eisenhower am Start, die hat detaillierte Infos, wie das da alles abgegangen ist.
Die hat auch drei Folgen bei Ancient Aliens war die dabei.
Ja, die ist
bei drei Folgen. Die hat einen Film gemacht, The Greatest Story Ever. UFOs from Outer Space, und sie hat bei dem Film The Cosmic Secret mitgemacht.
Ja, ich meine, die ist immerhin verwandt mit dem Präsidenten von damals, der angeblich Außerirdische auf der Edwards Base begrüßt hat.
Das war mir gar nicht so bewusst, da muss man noch ein bisschen recherchieren und ja. Da müssen wir doch mal eine eigene Folge draus machen.
Da kann man locker mal zwei Folgen drüber
machen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Wahnsinn. Ja. Aber jetzt sind wir immer noch eigentlich noch beim Kevin Arnold gewesen, ne?
Der halt, wie gesagt, die ganze Geschichte ins Rollen gebracht hat und eigentlich medial bezüglich des Roswell-Falls ein bisschen untergegangen ist. Aber wie gesagt, da verweise ich gerne gar nicht mehr so sehr auf nur diesen einen Fall, sondern auf alle Fälle, die in diesem Film The Phenomenon in den ersten 20 Minuten aufgedröselt werden. Und dann wird man erstmal wach und checkt erstmal, Mensch, das ist zwar 70 Jahre her, aber da hat der Planet doch ganz anders gedreht. Da haben noch Schreibmaschinen die Welt erobert. Da war das Radio die Adresse für das, wenn du wissen wolltest, was gerade das Neueste auf dem Planeten abgeht. Also erstmal in diese Situation zurückversetzen und hunderte von Sichtungen innerhalb von 2-3 Monaten. War ein brandheißes Thema. Richtig heißes Thema in den Medien.
Wir werden immer wieder mal gefragt, nach UFO-Hotspots auf der Welt. Und ich habe 5 Stück zusammen. Die würde ich noch vorlesen gerne. Und da würde ich nochmal Filmempfehlungen geben.
Schieß los.
Weil da werden wir auch immer nachgefragt. Also, Nummer 1, was wird's wohl sein? Richtig, Roswell, New Mexico. Ist halt berühmt für das angebliche Absturzereignis. Ich sag, das ist abgestürzt, eines UFOs im Jahr 47, ist klar. Und dann wird's spannend. Hessdalen in Norwegen. Schon mal was von gehört?
Bin ich ein bisschen blank, aber erzähl.
Ja, ist bekannt für die häufigsten Sichtungen von hellen Lichtern, die über den Himmel schweben.
Was eventuell eine von diesen UFO-Luftstraßen, eventuell, ne, je nachdem Breitengrad, Längengrad, Magnetfeldwirkung, aber gut, machen wir weiter.
Bonnybridge, Schottland, habe ich so schon von gehört, eine Stadt, die für eine hohe Anzahl an UFO-Sichtungen und Begegnungen berühmt ist und die seit den 90er Jahren dort dokumentiert worden. Das ist ein Fall, da muss ich mal ganz kurz aus dem, ich brauche einen Stift. So, ich muss mir das nämlich nochmal, ich habe es mir nur... ich muss mir das nochmal aufschreiben, was ich nochmal spannend finde, wo ich nochmal tiefer einsteigen will, ist Bonnybridge, weil davon habe ich schon viel gehört. Und
Gibt jemanden im Netz, der hat diese Hotspots alle mal auf eine Karte gebracht und mit Linien verbunden. Das gibt's da irgendwo, mir fällt leider der Name nicht mehr ein. Und es ist darüber sogar ein Buch geschrieben worden und es ist erstaunlich. Es gibt auch solche ähnlichen Hotspots auch noch in Frankreich. Vielleicht kommt es ja auch noch bei dir.
Nee, es kommt nur noch jetzt die Area 51. Ist klar, in Nevada. Und Mexiko hat in der Vergangenheit viele UFO-Sichtungen verzeichnet und ist bekannt für das jährliche UFO-Festival. Also, ja.
Ja, es gibt halt auch diese Hotspots in Anführungszeichen, überhaupt nicht so für die UFO-Fanclubs speziellen Regionen. Das ist einfach irgendein Dorf in Frankreich, glaube ich. Und da sind die, da fahren die Lichter entlang. Es gibt gar keinen Grund, warum diese Einwohner behaupten sollen, dass es bei ihnen die ganze Zeit UFOs gibt.
Das ist wie in Österreich mit Knittelfeld, ne?
Und dann gibt's halt eine, der hat halt mal eine Magnetfeldkarte parallel über seine UFO-Phänomenkarte gelegt und siehe da, das passt.
Dennis, bist du schon eingeschlafen? So, das muss ich jetzt mal sagen.
Oh, warte.
Ich habe euch schon 6-mal gehört. Ich schniere mich immer zum Einschlafen mit.
Ist doch cool.
Ja. Es gibt noch Dokumentationen, die wir empfehlen sollten, die man mal gucken sollte. Platz 1 wird hier vorgeschlagen, also ich habe natürlich die AI gefragt, ne? Unacknowledged ist klar, der Dokumentarfilm von Stephen Greer, der sich mit der Vertuschung von UFO-Begegnungen und der Regierungsbeteiligung bei UFO-Untersuchungen befasst, der ist wirklich saugut. Platz 2, lieber Paul, wer hätte es gedacht, The Phenomenon, ein Dokumentarfilm von James Fox, über den wir hier die ganze Zeit schon gesprochen haben, der die Geschichte der UFO-Begegnungen und Regierungsbeteiligung an UFO-Untersuchungen darstellt. Platz 3, Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucers, der Dokumentarfilm, der sich auf den ehemaligen Mitarbeiter der Area 51, Bob Lazar, konzentriert, der behauptet, dass er an der Untersuchung und Umkehrung von UFO-Technologie beteiligt war. Auch ein spannender Film. Und das hier kenne ich jetzt gar nicht. Platz 4, UFOs Above and Beyond. Eine Dokumentarserie, die sich auf Fälle von UFO-Sichtungen und Begegnungen auf der ganzen Welt konzentriert und versucht, die Wahrheit über diese Phänomene zu entdecken.
Doch, habe ich aber nur den Trailer geschaut. Ist letztendlich auch alles sehr, sehr ähnlich. Sind alles diese typischen Aspekte der geschichtlichen Auseinandersetzung zu Unacknowledged. Auch würde ich auch sofort auf die Eins nehmen. Ich habe auch, was ich jedem
Platz 5 ist übrigens Ancient Aliens.
Was ich jedem empfehlen würde, es gibt auch ein Buch Unacknowledged und dort sind nochmal, ich würde sagen, 20 mal mehr Fälle drin als nur in diesem Dokumentarfilm. Wer doch vielleicht mal hin und wieder zum Buch greifen möchte, das kann ich sehr gut empfehlen und es sind auch auf den letzten 30 Seiten alle FBI, CIA Dokumente in Kopie hinten angehängt, die man mit Quellenverweis dann auch nochmal selbst im Internet auf der offiziellen FBI-Seite auch nochmal als Selbstrecherche nachschauen kann und die ich auch letztendlich in meiner UFO-Masterclass auch nochmal auseinandergenommen habe.
Interessant. Jo, ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr weitläufiges Thema. Also es ist eine, wir empfehlen euch im Prinzip den Film zu gucken. Dafür haben wir jetzt eine Stunde lang gebraucht.
Ja, und ich empfehle
unbezahlte
an
Werbung
dieser Stelle auch einfach mal den brandheißesten Shit, wollte ich schon sagen, von Dr. Stephen Greer mal im Auge zu behalten, zu dem wir mehr in der nächsten Folge dann kommen werden, um diesen Satz auch mal wieder sagen zu dürfen.
Um was geht's da?
Es geht um die allerneueste Dokumentation, die er rausbringen wird. Dies wird passieren Anfang Juni oder Juli. Und es wird um diese Technologien gehen, die quasi für diesen unfassbare Fortbewegungsart dieser UFOs verantwortlich ist und noch viel mehr. Und er hat bereits jetzt schon, und das habe ich auch bei uns in unserem Discord-Server schon bereits verlinkt, einen Vorab-Podcast gemacht mit dem Sean, oder wie der heißt, müsst ihr mal nachschauen, geht immer auf unseren Discord-Server, und hat in 2 Stunden runtergeredet, was krasses alles diesen Sommer in seiner Dokumentation da passieren wird. Hört euch das an, ich werde in der nächsten Folge ganz krasse heiße News darüber berichten. Denn, sag ich mal, wenn das alles so passieren wird und offiziell wird, wird uns der gute alte Diesel- und Benzinmotor doch vielleicht demnächst der Vergangenheit mal angehören. Ich bin ganz gespannt. Ich freue mich, wenn es soweit kommt. Und der hat da brandheiße Infos zu dieser neuen Thematik und aber dröselt auch nochmal genau das auf, was wir gerade eben alles besprochen haben, historisch gesehen, wie es um diese Geheimhaltung und den Roswell-Fall und diese ganzen Phänomene zu der damaligen Zeit ging.
Mein Gott. Also heute habe ich Wortfindungsstörung. Fast eine Stunde lang Infos und Material. Ich kann verstehen, wenn man diese Folge zweimal hören will, um das alles mitzuschreiben. Ich wäre durch mit meinem Zeug.
Ja, ich glaube, ich habe auch genug Recherchetipps gegeben.
Die nächste reguläre Stufo-Sendung kommt dann Ende März, ne? Mitte März. Weil ich bin jetzt erstmal im Geburtstagsurlaub und bin jetzt erstmal 2 Wochen nicht da. Und dann zeichnen wir auf, wenn ich Jetlag habe, das wird ganz witzig. Und dann knallen wir diese Sendung auch direkt raus. Ich glaube, es ist der 20. oder 19., wo wir uns verabredet haben, ne? Zum Aufzeichnen.
So sieht's aus.
Wenn die Müdigkeit nicht siegt, kommt dann auch am 19. Ich gehe von aus, dass wir am 19. dann noch online sind. Noch ein Wort kurz zu Discord. Ich war da jetzt lang nicht drauf. Ich war auch lang krank und war nicht in der Lage, mich jetzt um sowas noch zu kümmern. Und zwar achtet bitte so ein bisschen darauf, wie ihr miteinander umgeht. Das wäre mir ganz recht.
Und das auch nicht nur auf dem Discord-Server.
Ja, aber gerade da haben uns ein paar Nachrichten, einem kann ich auch gar nicht antworten. Es ist irgendwie, da ist es wohl so ein bisschen eskaliert.
Ist halt auch auf dem ganzen Planeten etwas turbulent, was die Umgangsform angeht. Deshalb würde ich das nochmal nicht mal unbedingt auf diese Serverplattform nur beziehen, ne? Aber
da ging es jetzt um Toleranz. Da ging es jetzt im Speziellen drum. Ansonsten finde ich, diskutiert ihr da wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Und vielleicht müssen wir uns auch mal ein Konzept überlegen, dass wir da jemanden eher noch suchen, gucken, dass da jemand Moderator wird von diesem Forum.
Ja,
weil wir schaffen es wahrscheinlich nicht und können da nicht immer unterwegs sein. Vielleicht müssen wir das nochmal besprechen so. Aber ich will es schon mal hier so öffentlich kundtun, dass wir uns darüber Gedanken machen und dass es einfach schön ist, wenn ihr einfach bleibt fair zueinander.
Genau, sonst gibt es nämlich Zusatzhausaufgaben.
Oh Gott, das wollen wir nicht. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, fühlt euch aber gut unterhalten. Wir hören uns wieder dann quasi, ich denke mal, der 19. März, der wird schon funktionieren. Ansonsten seht's mir nach, dann wird's eben 3-4 Tage später. In diesem Sinne, Paul, wir sind raus.
Ja,
du steigst ins UFO, ich steige aufs Fahrrad und
bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.